Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Paris. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
Ja, hallo und willkommen zur neuen Folge von Helden der Hauptstadt, dem Podcast der Berliner Morgenpost und des Olympiastützpunktes. Wir sitzen heute hier mit Theo Reinhardt, Radweltmeister, Bahnradweltmeister und einer der heißen Berliner Medaillenkandidaten für Paris. Willkommen, Theo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Theo, du bist einer der ganz wenigen, die schon mal hier bei uns waren. Nicht in dieser Umgebung, aber doch in diesem Podcast. Insofern kennst du ja das Spiel. Es beginnt mit der kleinen Vorstellung des Gastes in circa 60 Sekunden. Und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ja. In jedem Fall, ein paar Fragen werden ja anders beantwortet. Zum Beispiel die erste, weil das Alter hat sich verändert. Also Theo, fangen wir an mit dem Alter.
33 Jahre.
Sportart?
Radsport, Bahnausdauer.
Olympiateilnahmen?
Es ist jetzt dann wahrscheinlich die dritte, hoffentlich.
Dein Vorbild?
Robert Bartko.
Dein Glücksbringer?
Ich habe eigentlich keinen wirklichen Glücksbringer. Es ist immer schön, die Familie reist oft mit und ist dann der Glücksbringer direkt an der Bahn.
Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
Sicherheitsnadeln.
Welchen Sport würdest du machen, wenn du nicht Radrennfahrer geworden wärst?
Schon auch eine Mannschaftssportart. Wahrscheinlich nicht Fußball. Eigentlich finde ich Handball ganz cool.
Was ist dein größter Erfolg?
Oh, das ist immer eine schwierige Frage, weil man ja am Ende doch irgendwie ein bisschen stolz auf alle Erfolge ist, die man so feiert. Aber ich denke, dass sowohl die Verteidigung des ersten Weltmeistertitels als jetzt auch der dreifache Gewinn des Europameistertitels ziemlich nah beieinander sind, weil es immer sehr, sehr schwer ist, einen Titel zu verteidigen. Und das würde ich jetzt dann so quasi erstmal in den Vordergrund stellen.
Die größte Niederlage?
Ja, die größte Niederlage ist eigentlich bei der letzten Olympiade in Tokio, wo wir auch zu den großen Favoriten gehört haben und leider am Ende weit weg von den Medaillenrängen waren, aus verschiedenen Gründen, auch mit Sturz von Roger und keine optimalen Vorbereitung, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist das schon relativ bitter gewesen.
Wie viele Medaillen hast du insgesamt gewonnen? Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen.
Ja, wenn man jetzt Weltcups, WMs, EMs zusammenrechnet, sind es wahrscheinlich mittlerweile irgendwas zwischen wahrscheinlich um die 20 Medaillen bei internationalen Wettkämpfen.
Und wo bewahrst du die wichtigsten davon auf?
Die zwei ganz wichtigen, die Weltmeistertitel, die hängen tatsächlich im Bilderrahmen im Flur bei uns. Und der Rest ist noch verstaut in der Schublade und wartet darauf, vielleicht irgendwo mal einen Platz zu finden.
Okay, alles klar. Danke dafür, Theo, das war's schon zu den Stichworten. Aber lass uns noch mal kurz darauf zurückkommen, Sicherheitsnadeln. Kannst du das mal kurz erläutern?
Ja, es ist im Radsport so, dass wir Startnummern tragen. Jeder Sportler hält eine Startnummer und die befestigen wir mit Sicherheitsnadeln. Und wenn man die vergisst, dann ist das immer ungünstig, weil der Veranstalter meist nur die Startnummer stellt und keine Sicherheitsnadeln.
Weil ich dachte, inzwischen werden die eher aufgeklebt.
Ja, nicht immer. Also wir arbeiten mit Sprühkleber, aber es bietet sich trotzdem an, die Nummer einfach mit Sicherheitsnadeln nochmal zu befestigen, weil sich der Kleber ja auch durch Schweiß oder halt irgendwie Feuchtigkeit halt lösen kann. Deswegen, benutzt man die schon auch immer noch dazu zusätzlich.
Theo, Radfahrer sind ja immer viel unterwegs. Wo kommst du gerade her?
Ich war die letzte Woche in Luxemburg zu einer Rundfahrt, Flèche de Sud heißt die, schöne Rundfahrt, profiliert, immer gut besetzt und jetzt auf der oder in der Vorbereitung ein wichtiger Punkt auch gewesen. Und es geht jetzt nahtlos weiter. Nächste Woche dann gleich wieder eine Rundfahrt in Frankreich und viel unterwegs.
Wie viel, kann man das so sagen? Wie viel bist du denn unterwegs in so einer Olympiasaison? Ja, wahrscheinlich wenig zu Hause, oder?
Im Moment auf alle Fälle mehr unterwegs als zu Hause. Also ja, ich war jetzt schon einen Block von Ende März bis Ende April unterwegs mit 4,5 Wochen. Wir sind jetzt, ab Sonntag bin ich wieder 4,5 Wochen unterwegs am Stück. Dazwischen dann immer mal 2-3 Tage zu Hause. Vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Tage, dann geht's irgendwo anders wieder hin. So ist der Ablauf eigentlich zurzeit. Und ja, viel Reisestress und viel weg von der Familie leider.
Und ja, wie managst du das irgendwie so emotional, wenn du halt wirklich immer nur so ganz kurz zu Hause bist? Also ich stelle mir das schon herausfordernd vor.
Ja, es ist mit Sicherheit eine Herausforderung, ne? Ich meine, am Ende hat man sich dafür entschieden, als man eine Familie gegründet hatte. Also da habe ich ja den Sport schon betrieben und wusste ja, was es bedeutet. Ja, am Ende versucht man sich natürlich damit zu arrangieren und wenn man zu Hause ist, dann so viel aufzusaugen und so viel Zeit wie möglich natürlich mit der Familie zu bringen, was halt auch nicht so einfach ist, weil man ja teilweise bis zu 3-mal am Tag trainiert. Somit ist der Tag relativ gut gefüllt. Aber ja, man kann halt dann in den paar Tagen nur das Familienleben aufsaugen und wieder mitnehmen. Und sich da dann so durchhangeln.
Aber dein Kleiner weiß ja, wie es ist. Er ist ja selber schon Radfahrer.
Ja, genau. Wir haben uns gerade verabschiedet, jetzt, als ich hierher gefahren bin. Der fährt jetzt heute mit der Mama selbst nach Thüringen, in die Nähe von Gera. Dort ist eine Nachwuchsrundfahrt, Ostthüringen-Tour heißt die. Da fährt er jetzt übers Wochenende hin, nimmt auch dort an Radrennen teil. Ist sozusagen jetzt auch schon sehr sportlich unterwegs und ja, er weiß, was es bedeutet. Er ist ja damit groß geworden, aber tatsächlich fällt es ihm mittlerweile auch deutlich schwerer als vielleicht vor 2-3 Jahren noch, mich zu verabschieden. Und aber gut, es ist soweit.
Wenn man ihn fragen würde, wer das Vorbild ist, was würde er sagen? Robert Barke oder Theo Reinhardt?
Oh, ich glaube mittlerweile sagen die jungen Rennfahrer eher sowas wie Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard, glaube ich. Ja, da sind ja andere Superstars unterwegs im Radsport, die natürlich ganz andere Namen haben, eine ganz andere Präsenz und ich glaube nicht, dass er einen von den Namen nennen würde. Er ist interessiert und er ist mit Sicherheit auch stolz auf den Papa und er weiß auch, dass das Roger Kluge ein großer Name ist oder Robert Bartko. Soweit ist er, glaube ich, über den Radsport informiert, aber wie gesagt, die Namen, die von den jungen Nachwuchsrennfahrern genannt werden, die sind doch eher andere.
Wie lief es denn jetzt zuletzt für dich bei den letzten Straßenrennen?
Ja, ich bin eigentlich schon sehr zufrieden. Es ist natürlich so, dass für uns diese Straßenrennen jetzt, also natürlich nimmt man teil und möchte da auch gute Ergebnisse einfahren, aber es ist immer halt ein großer Teil der Vorbereitung, weil der Fokus natürlich auf der Bahn liegt und wir fahren jetzt dann diese Rundfahrten oder Wettkämpfe halt oft aus dem vollen Training raus. Das heißt, wir gehen da jetzt in keine große Vorbereitung für die Straßenrennen dann. Nehmen so, wie es kommt und wie der Zustand dann halt gerade ist an dem Tag oder in der Woche. Ich war schon sehr zufrieden. Also ich hatte schon deutlich schlechtere Phasen auf der Straße, in den Vorbereitungsphasen auf die Bahn. Und doch, es war schon gut.
Also es geht ja hauptsächlich darum, Kilometer zu machen, Rennhärte zu kriegen. Wenn du hier so unterwegs bist zum Training, wo fährst du da eigentlich immer?
Oh, ich versuche das wirklich so gut wie es geht zu variieren. Mal in Norden, mal in Süden, mal in Norden, mal in Osten, Westen. Berlin bietet ja oder auch Brandenburg tatsächlich schon eine Vielzahl von Möglichkeiten, auch langer, guter, ausgebauter Radwege in Wäldern. Die kenne ich natürlich mittlerweile auch alle auswendig und versuche da immer wieder so ein bisschen die Strecken zu variieren einfach. Also da gibt's keine fixe Strecke, sondern damit es einfach nicht langweilig wird und man vielleicht auch hier und da vielleicht noch was Neues sieht, versucht man einfach so gut es geht, so mit einer App zum Beispiel wie Komoot das Ganze zu variieren.
Und ist es dann so, dass du dann versuchst, auch die Straßen zu meiden oder, weil es ja doch eine Region mit relativ viel Verkehr und das birgt ja immer so ein paar Risiken natürlich auch, aber
ja, auf alle Fälle. Also eigentlich lege ich die Runden zu 90% würde ich sagen über Radwege, weil der Verkehr wirklich ja gegenüber Radfahrern sehr, sehr aggressiv geworden ist oder immer aggressiver wird aus meiner Sicht. Und deswegen macht es auch einfach keinen Spaß mehr, auf großen Straßen irgendwie zu fahren. Und wir weichen dann sehr, sehr gerne aus und versuchen die Strecken, die wir irgendwie auf großen Hauptstraßen fahren müssen, dann wirklich gering zu halten, weil es einfach erstens sicherer ist und zweitens auch dann ein bisschen entspannter.
Hast du da auch schon mal so negative Erfahrungen gemacht, richtig?
Das, tagtäglich. Das ist tatsächlich ist es leider so, dass kein Training ohne irgendeinen Vorfall, also irgendeinen Schneien von einem Autofahrer, einen Hupen, einen Beleidigen, es bleibt ja eigentlich tagtäglich Brot und ja, ist sehr, sehr schade. Der Konflikt besteht da einfach zwischen den Verkehrsteilnehmern, sprich Autofahrer und Radfahrer.
Ja.
Manchmal ein bisschen unverständlich. Aber ja, so ist es halt, aber es ist halt so, für mich ist immer die Grenze, wenn es gefährlich wird und wenn es halt für mich irgendwie bedeutet, okay, ich muss auf dem Fahrrad reagieren oder muss ausweichen oder sonst was, dann ist für mich halt immer irgendwo so Schluss mit lustig, so das Hupen oder auch mal ein Brüllen aus dem Fenster, das kann man ignorieren, aber sobald es wirklich für mich gefährlich wird und das können die Autofahrer oft nicht einschätzen, wie gefährlich es dann wirklich ist in dem Moment, da ist für mich dann immer so der Punkt erreicht, wo es mich wirklich dann auch traurig und natürlich dann auch ein bisschen aggressiv macht.
Insofern ist die Bahn an sich der sicherere Ort,
ja.
Obwohl das auch relativ ist, ne? Also hat es ja in letzter Zeit auch mal das unangenehme Vergnügen da von einem heftigeren Sturz.
Ja,
ist schon wieder eine Weile her, aber
das gehört halt zu unserem Sport dazu, ne? Wie es halt bei anderen Sportarten dazu gehört, mal auf den Boden zu fallen oder zu stolpern oder das ist halt einfach einfach so und ja.
Theo, wenn wir mal Richtung Paris schauen. Die Bahn, auf der da gefahren wird, die kennst du ziemlich gut. Ne? Insofern, ja, liegt dir diese Bahn oder kann man das, ist es im wie wichtig ist es im Bahnradsport, ob einem eine Bahn liegt oder nicht? Wir sind ja alle irgendwo ein bisschen unterschiedlich.
Ja. Ja, also es gibt schon, also es ist schon so, dass man Lieblingsbahn hat und dass es tatsächlich so ist, dass einem die eine Bahn mehr liegt als die andere Bahn. Obwohl sie irgendwie alle 250 Meter aus Holz und rund sind. Aber ja, Paris ist eine sehr schöne Bahn, eine super moderne Halle, ist eine sehr, sehr breite Bahn. Das heißt, es ist viel Platz, ist relativ steil, wirklich eine schnelle Bahn. Ja, so dass man davon ausgehen kann, dass die Rennen in Paris sehr, sehr schnell werden. Damit kalkulieren wir jetzt sozusagen auch, versuchen das auch, was das jetzt so die Gangwahl dann schon Richtung Paris angeht, ja, mit einzuberechnen, zu sagen, okay, gut, wir müssen wahrscheinlich dann tatsächlich größere Gänge fahren, als wir es sonst bisher getan haben. Ja, aber wie gesagt, ich mag die Bahn eigentlich und ja, es bietet natürlich so ein bisschen ein Stück Sicherheit, dass man sagt, wir müssen uns vorher nicht an eine neue Bahn gewöhnen, sondern ja, wir kennen die Bahn und brauchen da jetzt nicht groß Anlaufzeit oder so.
Liegt dir da richtig jetzt schon im Training die entsprechenden Gänge auf, um das zu üben, was dort halt an Tempo gefahren werden wird?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir über die letzten zwei Saisons, also unsere Olympia-Quali geht ja auch immer über zwei Bahnsaisons, natürlich auch viel rumprobiert haben und viel getestet haben, gerade auch was die Gänge angeht. Die Rennen werden schneller und schneller, gerade die Sprints werden extrem schnell, sodass man einfach ja anfangen musste, größere Gänge zu fahren und natürlich Entschuldigung. Natürlich ist es so, dass man jetzt auch im Training sich darauf konzentriert, in den Geschwindigkeitsbereichen zu arbeiten und dementsprechend dann auch mit den Gängen sich daran zu gewöhnen und vielleicht sogar über die Gänge geht, die man für Paris anvisiert, damit man einfach ja den Muskel und den Körper daran gewöhnt, worum es geht.
Es ist ein längerer Prozess sozusagen, um das dann so hinzubekommen, wie man es haben möchte. Du hast gesagt, es wären dann im Normalfall deine dritten Spiele, wenn alles gut geht. Aber wir gehen davon aus, dass alles gut geht. Wenn du irgendwie mal zurückschaust, ja, wie groß war die Anspannung damals? Wie groß ist die Anspannung jetzt? Wie hat sich vielleicht über diese Jahre halt auch die Erwartungshaltung, mit der du selber an diese Spiele rangegangen bist und reingehen wirst, verändert?
Ja, also tatsächlich wird die Anspannung und der Druck ist jetzt über die Jahre eher größer geworden. In Rio damals war es so, dass wir aus einer langen Durststrecke das erste Mal den Vierer zurück an den Start gebracht haben. Das war eigentlich so unser großes Projekt, unsere Aufgabe zu sagen, okay, gut, wir haben damals 2013 angefangen zu arbeiten mit dem Vierer wieder, zu sagen, okay, gut, wir wollen mit dem Vierer zurück in die Weltspitze, wir wollen zu Olympia. Und dann war das so ein, ja, es war für uns ein riesen Erfolg, damals dabei zu sein. Und da war das Motto einfach so, dabei sein ist alles. Wir wollten uns an den Start stellen, natürlich eine sehr, sehr gute Leistung abrufen. Und das Ergebnis war aber tatsächlich in dem Fall dann so ein bisschen nebensächlich, ne, wenn man das so sagen kann.
Ja.
In Tokio war es dann jetzt schon anders. Wie gesagt, wir waren vorher zweimal Weltmeister geworden, haben auch bei jedem Rennen vorher eigentlich immer auf dem Podest gestanden international, wirklich 100% Quote sozusagen.
Da bist du jetzt beim Madison.
Genau, bei Madison.
Nicht beim Vierer.
Genau. Genau, das ja, muss man natürlich unterscheiden, ja. Und da war es natürlich so, dass die Erwartungshaltung und der Druck natürlich dann schon ganz anderer war, weil man das natürlich unbedingt wollte. Und das wird jetzt in Paris wieder ähnlich sein oder ziemlich gleich. Die Erwartungshaltung ist die gleiche. Wir haben mit Sicherheit das Zeug dazu, Olympiasieger zu werden oder eine Medaille zu holen. Das muss man für sich selbst einfach so feststellen am Ende. Und dementsprechend ja, ist der Druck und die Erwartung natürlich groß. Aber ich glaube, wir haben durch diesen, ja, bitteren Misserfolg mehr oder weniger in Tokio einiges lernen können. Und manchmal gehört ja dieses Verlieren auch extrem dazu, gewinnen zu können. Und ja, das hat uns, glaube ich, so ein bisschen oder bereitet uns so ein bisschen auch jetzt darauf vor, was in Paris uns bevorsteht.
Kannst du noch mal kurz auf die Umstände in Tokio eingehen? Ihr wart ja mit dem Vierer am Start. Es war ja die Corona-Spiele, da lief ja auch nicht alles so rund, wie man es haben wollte, sowohl davor als auch dann in Tokio direkt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein bisschen zurückblicken.
Ja, also man will natürlich im Nachhinein nicht jetzt groß rumweinen oder da irgendwelche Ausreden suchen. Ne? Das ist natürlich klar, aber es war einfach ein Fakt, dass die Vorbereitung für uns oder besonders für mich und auch die Leute aus dem Vierer relativ dürftig war. Wir hatten eben nicht jetzt so ein Rennprogramm, wie wir es jetzt hatten, weil das so ist auf der Straße, dass ich mehr oder weniger in einem drittklassigen Straßenteam fahre. Roger zum Beispiel ist damals noch in der Proto gefahren, also in der ersten Liga sozusagen. Die lief auch trotz Corona relativ konstant weiter. Bei uns wurden die meisten Rennen aber abgesagt, weil man halt irgendwo Abstriche machen musste während der Corona-Phase, was die Veranstaltung anging. Und dementsprechend war die Vorbereitung für uns sehr, sehr schwierig. Wir mussten viel aus dem Training rausmachen. Bei Olympia war es aber dann, oder ist es halt so, dass auch viele Straßenprofis halt natürlich dann auf der Bahn am Start sind, die dann mit einer ganz anderen Wettkampfhärte einfach hinkommen konnten. Das war einfach ein Fakt. Dazu kam, dass Roger dann noch während der Tour de France sehr, sehr schwer gestürzt ist, auch mit den Sturzwunden in Tokio noch zu tun hatte. Der ganze Rücken war in Tokio immer noch offen. Mit einer riesen Schürfwunde. Das ist natürlich nicht optimal, weil die Regeneration, der ganze Körper arbeitet und konzentriert sich eigentlich nur darauf. Und ist dann im Rennen in Tokio selber auch nochmal gestürzt. Glaube ich 40 oder 50 Runden vor Schluss, wo das Rennen eigentlich so richtig nochmal losging und in die Endphase ging. Das heißt, wir konnten dann eigentlich nicht mehr eingreifen, haben dann eine Runde Verlust bekommen, die man hätte vielleicht nicht geben müssen. Das ist so, dass wenn der Fahrer, der Partner stürzt, dann muss ich quasi ins Rennen wieder einsteigen. in dem Moment, wo Roger gestürzt ist, ist das Feld aber gerade an mir dann auch vorbeigekommen. Mhm. Wir waren also sozusagen kurz vorm Wechsel und mir war es dann nicht möglich, in der kurzen Phase ohne den Schleudergriff ins Feld einzusteigen, ja. bis ich das auch realisiert hatte. Und da mir das nicht gelungen war, haben wir dann sofort die Minusrunde bekommen, was eine sehr, sehr harte Entscheidung war. Mhm. Aber gut, muss man dann akzeptieren und ja, so ungefähr aber, der Verlauf.
Genau, ich meine, wenn man diese Umstände sieht, ist es ja jetzt nichts, was ihr euch in dem Sinne selbst ankreiden müsst an Fehlern oder sowas, sondern es waren halt wirklich, ja, die Bedingungen haben einfach zu der Zeit nicht so richtig gepasst. Ist es dies Jahr anders? Passt alles?
Ja, also bisher läuft es dieses Jahr auf alle Fälle sehr doll anders. Also wir haben ja eine super, bis jetzt super gute Vorbereitung, sind beide gesund, haben schon ein sehr hochwertiges Höhentrainingslager weg. Die Wintersaison auf der Bahn war sehr hochwertig. Ja, bis jetzt läuft tatsächlich alles zu 100% nach Plan, muss man sagen. Wir können uns da echt nicht beschweren. Also die Ausrede gilt dieses Jahr dann nicht. bis jetzt muss man wirklich sagen, dass wir uns da absolut nicht beschweren können.
Letztes Jahr war es ja auch nicht ganz einfach, weil Roger dann natürlich sich ein bisschen auf seine Zeit nach der Karriere konzentrieren musste, auf die Ausbildung. Mhm. Das hat euch ja ein bisschen abgehalten vom Training. Dies Jahr ist es nicht so. Ist es vielleicht sogar gut, dass er ein bisschen Kraft sparen konnte? Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und diese Kraft halt in diese Saison legen kann?
Ja, also so eine Vorbereitung auf Olympische Spiele geht natürlich nicht nur ein Jahr, ne? Und diese Form, die man da aufbauen möchte und diese 100% Fitness, die erreicht man halt nicht in 3 Monaten. Das kann schon mal anderthalb, auch 2 Jahre dauern, ja. So eine Vorbereitungszeit. Roger ist natürlich mittlerweile in so einem Trainingsalter, dass das jetzt so von der Straße auch, wir sagen immer, halt ein riesen Motor halt, also ist jetzt so ein bisschen unkaputtbar. Ja. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist der Kopf dabei. Er hat jetzt dann Ruhe sozusagen, hat einen Meilenstein abgearbeitet mit der Ausbildung dort, hat jetzt was fürs Leben im Hinterhalt und kann ganz befreit jetzt gerade an die Saison jetzt rangehen. Ich glaube, das ist der wichtigere Punkt dabei. Und
wenn man das so sieht, Roger Kluge, Theo Reinhardt, kann man ja unbestritten so sagen, in den letzten Jahren insgesamt seit eurem ersten WM-Titel das erfolgreichste Duo im Madison, oder fällt dir da noch ein anderes ein? Ich glaube, die anderen sind mehr immer so zeitweise. Ne? Was ist euer großes Erfolgsgeheimnis?
Ja, wir haben halt mehr oder weniger so ein Pakt geschlossen. Ne? Also wir haben uns fest dazu entschlossen, dass wir ein gemeinsames Duo bilden möchten in der Disziplin und haben daran auch immer festgehalten. Der Erfolg hat uns am Ende sehr, sehr oft recht gegeben und dieses Konstante, dieses Zusammenarbeiten, dieses aufeinander verlassen können, gerade im Radrennen und blind verstehen, das hat natürlich extreme Vorteile. Und man könnte jetzt sagen, vielleicht macht es auch mal Sinn, hin und her zu tauschen, um auch mal vielleicht mit jemand anders Radrennen zu fahren, sich da weiter zu schulen oder auch weiter zu entwickeln mit. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr gut ist, da konstant miteinander zu fahren und jedes Rennen, was man hat, wirklich dazu zu nutzen, das miteinander zu bestreiten, weil es tatsächlich auch immer wieder neue Situationen gibt, in die man kommt. Auch Situationen, die vielleicht zu Diskussionen anregen oder auch mal zu kritischen Worten. Und das macht dann am Ende, glaube ich, schon stark, dort dann weiter miteinander zu wachsen und bereitet einen dann, glaube ich, auf diese Extremsituation, sprich Olympia, dann auch vor.
Du hast es gesagt, ihr habt jetzt im Februar war es oder Januar?
Im Januar.
Im Januar den 3. EM-Titel in Folge gewonnen. Ihr seid 2-mal Weltmeister, habt 1-mal Bronze bei der WM gewonnen. Also da fehlt ja eigentlich jetzt nur noch eine Art von Medaille da drin. Ist so eine olympische Medaille, verbindet euch das, dass ihr die beide halt so jetzt gerade nach dieser Erfolgsgeschichte herbeisehnt. Roger hat schon eine vorher, aber genau, die ist auch lange her. Ich glaube, er würde seine Karriere auch gerne mit einer weiteren abschließen. Wie sehr steht diese Medaille bei euch im Fokus, sage ich mal, oder wie sehr beschäftigt euch das?
Ja, also es ist natürlich so, dass es die Medaille halt noch fehlt und von Sportler steht natürlich Olympia über allem. Das ist einfach so, es ist der größte sportliche Wettkampf, als man irgendwann mal als kleines Kind mit Sport angefangen hat, war immer so Olympia das Nonplusultra und das hat sich halt dann auch mit der Zeit nicht verändert, die Sicht darauf. Und das war vor Tokio ein Riesenfokus und ist nach Tokio nicht abgerissen. Und das alles, was jetzt bis August gelaufen ist und laufen wird, steht ganz klar unter der Prämisse Vorbereitung und eigentlich dieses Ziel, dort eine Medaille zu holen. Mhm. Also selbst ein Europameistertitel im Januar war letztendlich nur so auf dem Weg dorthin, ohne groß eigentlich Vorbereitung tatsächlich, sondern auch nur, die EM ist dort, wir gehen da an den Start und fahren das. Und das ist so der Weg.
Bei dir ist es ja wie in Tokio dann auch wieder dieser Spagat zwischen Vierer und halt Madison, der dich dann nach Paris begleitet. Ne? Mhm. Inwiefern ist es schwieriger oder einfacher geworden, damit umzugehen, in welche Richtung auch immer? Ich denke, es ist schon eine Herausforderung, weil es ja zwei sehr unterschiedliche Disziplinen am Ende sind.
Ja. Also, wie ich mal am Anfang unseres Gesprächs angedeutet hatte, so die ganze Entwicklung oder nennen wir sie mal Karriere auf der Bahn von mir, die hat ja 2013 mit dem Vierer letztendlich angefangen, als wir damals ja auch unter Sven Meyer, auch dem jetzigen Bundestrainer immer noch, gesagt haben, okay, wir würden das Projekt angehen, wir wollen wieder das Flaggschiff sozusagen zurück in die Weltspitze heben. Was ja ein sehr, sehr harter und steiniger Weg war. Somit ist da eine Menge Herzblut von mir drin und auch immer noch. Und ich fahre super gerne Vierer und bereite mich auch immer gerne mit der Mannschaft vor. Und bisher hat es eigentlich eher immer positive Auswirkungen auch aufs Madison gehabt. Und dementsprechend ist es mir auch nie schwer gefallen, dort weiter mich im Vierer zu engagieren und auch mit guter Leistung immer wieder anzubieten, um auch im Vierer zu bleiben. Weil ich sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden habe, mehr oder weniger. Also das Angenehme heißt mit einer Mannschaft einfach so, ich bin halt ein Mannschaftssportler, irgendwo auch so ein bisschen zu trainieren und um mich zu entwickeln und dieses Projekt einfach immer weiter fortzuführen. Und das Nützliche eben die Ansprüche, die man im Vierer hat oder die Sachen, die man im Vierer haben muss, das Talent ins Madison quasi mit rüberzunehmen.
Wie ist denn aktuell der Stand beim Vierer? Gab es jetzt im letzten Jahr doch schon immer wieder so ein paar Problemchen? Ist der Weg jetzt wieder klarer? Also die Quotenplätze sind jetzt alle da, das ist gut, man kann sich vorbereiten konkret. Wie sieht's da aus?
Ja, also wir sind ganz normal qualifiziert mit dem Vierer. Die einzige Herausforderung ist eben, dass uns vom IOC auf der Bahn sozusagen ein Startplatz gestrichen wurde. Also anstatt 5 Startplätzen und einen P-Akkreditierten haben wir bloß noch 4 Startplätze und einen P-Akkreditierten. Das macht es halt ein bisschen schwerer von der Besetzung her des Vierers, weil halt die Massenstarter, sprich Omnium auch und auch die Madison-Fahrer im Vierer schon eingesetzt werden müssen, um halt dann in ihren Massenstarts, die erst nach den Viererläufen sind, an den Start gehen zu können. Ja. Das macht es wahrscheinlich sowohl für den Bundestrainer schwierig, als auch für einen Sportler natürlich. Ja, und ist keine einfache Aufgabe. Aber ich denke, da sind Möglichkeiten und Wege gefunden worden, jeden einigermaßen zufriedenzustellen.
Aber das heißt nicht, dass Roger dann auch noch Vierer fahren muss. Aber also es ist ja bedingt dadurch, dass du beides machst. Also es ist ja eigentlich, geht ja gar nicht anders.
Ich glaube tatsächlich schon, dass man damit rechnen kann, dass Roger auch im Vierer an den Start gehen muss, ja. zumindest in einem Lauf.
Ja, das ist, ja gut, es ist vielleicht nicht optimal, sage ich
mal. Nee, es ist überhaupt nicht optimal. Ja, es ist dann natürlich so, dass auch vom Verband aus natürlich Überlegungen getroffen werden müssen dahingehend, wo liegen die Medaillenchancen, wo liegt unser Augenmerk drauf, ne? Dafür muss man sich halt irgendwie dann entscheiden, aber es geht ganz, ganz vielen anderen Nationen auch so, die sagen, okay, wir wollen vielleicht im Madison oder im Omnium eine Medaille holen und müssen vielleicht im Vierer Abstriche machen. Andere Nationen können sagen, ja gut, dann müssen wir im Omnium und im Madison Abstriche machen und können dafür im Vierer eine Medaille holen. Ich glaube, aus den Vorleistungen heraus kann man so ein bisschen erkennen, wo wir mit dem Vierer im Moment stehen. Und
das ist wo?
Realistischerweise auch einschätzen, dass entfernt. Es wahrscheinlich im Vierer nicht zu einer Medaille reichen wird. Und dementsprechend denke ich, geht der Verband auch mit dieser Ausrichtung dann nach Paris.
Du hattest, wenn mich nicht alles täuscht, schon mal angekündigt, dass es deine letzten Spiele werden. Gut, da muss man jetzt vielleicht auch nicht so viel Fantasie haben, außer du hast den Elan wie Roger, der ja dann doch noch da ein bisschen älter am Start ist.
Bisschen.
Ja. Aber planst du es auch so, dass es schon deine letzte Saison wird, oder wie sieht es da bei dir aus?
Also, es ist ja allgemein im Sport einfach so, dass ich die Karrieren verjüngen, sage ich mal. Ne? Also viele Sportler sind in einem sehr, sehr jungen Alter schon sehr, sehr gut. Und tatsächlich ist es so, dass man mit 33 mittlerweile schon irgendwie alt ist. Leider. Ich selber fühle mich jetzt noch nicht so, muss ich sagen. Und werde das jetzt auch nicht in Stein meißeln, dass es meine letzten Olympischen Spiele sind. Ne? Also ich habe mit Sicherheit noch genauso viel Elan wie Roger. Bin hoch motiviert. Sonst würde man, glaube ich, auch nicht den Weg gehen, den ich jetzt zum Beispiel gehe, zu sagen, ja, hier 4,5 Wochen von der Familie weg und da nochmal eine Woche und dann nochmal 4,5 Wochen. Also es ist schon ein sehr, sehr engagierter Weg, den wir da eingeschlagen haben, vor allem dieses Jahr. Und dazu muss man ja bereit sein. Und das ist man nur, wenn man eine sehr, sehr hohe Motivation und ein sehr, sehr hohes Engagement zeigt. Und nach Paris sind es dann nochmal 4 Jahre. Und dann bin ich irgendwie 38. Es ist die Frage, ob ich dann noch konkurrenzfähig bin oder wäre. Ich habe für mich auf alle Fälle gesagt, dass ich bis Olympia, also bis August, für mich meine Saisonplanung mache und das für mich die 100%igkeit erfordert. Und alles, was danach kommt, lasse ich mir sozusagen offen am Ende, weil ich ja den Fokus einfach zu 100% darauf legen möchte.
Und vielleicht hängt es ja auch ein bisschen davon ab, wie das Ergebnis dann dort aussieht. Vielleicht?
Ja, mit Sicherheit, ne? Das kann in beide Richtungen gehen. Wie gesagt, es wird die Zeit dann, glaube ich, zeigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Olympia ist mein letztes Rennen oder danach ist Schluss oder sonst was. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, realistisch eingeschätzt ist ein Zyklus über 4 Jahre dann für mich vielleicht zu lang, dass ich nochmal Olympia sehe.
Wir werden das in jedem Fall beobachten. Theo, das soll schon gewesen sein. Ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch hier, für deinen Blick in Richtung Paris. Wir wünschen da natürlich viel Glück. Und genau, ansonsten ist es bei uns dann so, dass in der nächsten Woche die nächste Folge von Helden der Hauptstadt folgt. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf morgenpost.de. Auf Wiedersehen. Danke, Theo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Okay, ciao.